Klimaschutz und Nachhaltigkeit gehören seit einigen Jahren zu den wichtigsten Zielen von Politik und Wirtschaft. Es wird immer deutlicher, wie wichtig es ist, sorgsamer mit der Umwelt und gleichzeitig mit seinen Ressourcen umzugehen. Vor allem Kunststoffe rücken dabei immer mehr in den Fokus. Und das teilweise zu Recht, teilweise aber auch zu Unrecht. Was Kunststoffe mit dem Klimawandel zu tun haben und ob wir sie nicht eher als Klimaretter betrachten sollten, darüber sprechen wir in der aktuellen Folge unseres Podcasts Zukunft Industrie. Viel Spaß!
Herzlich willkommen beim Podcast Zukunft Industrie. Wir zeigen, wie die Industrie in Deutschland das Morgen gestaltet. Präsentiert von Renolit.
Herzlich willkommen hier bei der zweiten Episode unseres Podcasts Zukunft Industrie. Ich bin Susan Bausch und eure Gastgeberin. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sprechen hier über Industrie und Innovationen, über Nachhaltigkeit, Leadership und über die Zukunft unseres Wirtschaftsstandorts. Wenn du dich dafür interessierst, bist du hier absolut richtig gelandet. Bevor wir loslegen, will ich erstmal Danke an euch alle sagen. Wir haben nach der ersten Episode viele Rückmeldungen und Feedback bekommen und das ist echt großartig. Da waren auch Fragen und Themenwünsche mit dabei und darauf werden wir dann in den nächsten Folgen Schritt für Schritt eingehen. Also zunächst mal danke euch. Heute sprechen wir über ein Thema, was nicht nur uns bei Renolit unglaublich am Herzen liegt, sondern was für die Zukunft von uns allen von großer Bedeutung ist, nämlich über Kunststoffe. Und ja, eins ist klar, Kunststoffe sind Fluch und Segen zugleich, muss man so sagen. Sie sind auf der einen Seite ein Zivilisationstreiber, das kann man echt so sagen, und ganz viel von dem, was heute unseren Alltag ausmacht, wäre ohne Kunststoffe nicht denkbar. Und gleichzeitig gibt es in Sachen Kunststoffe viele Probleme und Herausforderungen für Klima- und Umweltschutz. Da muss also was passieren und das tut es auch. Heute wollen wir über einen echten Meilenstein sprechen, nämlich über Kunststoffe aus nachwachsenden Rohstoffen. Und dazu habe ich einen Gast, der sich damit noch viel besser auskennt. Er ist hier bei Renolit Mitglied des Vorstands und beschäftigt sich unter anderem mit genau dieser Frage. Wie kann Kunststoff nachhaltiger werden? Herzlich willkommen, Sven Behrendt.
Ja, hallo.
Um unseren jeweiligen Gast kurz kennenzulernen, haben wir ein Gästebuch. Hast du auch Lust, dich mit einem kurzen Steckbrief einzutragen, Sven?
Natürlich, sehr gerne.
Okay. Dein Name?
Sven Behrendt.
Hast du einen Spitznamen?
Ja, in der Schule wurde ich Berry genannt, wahrscheinlich wegen des Nachnamens Behrendt. Und später, als ich meine Frau kennenlernte und dann ich vorstellig wurde bei meinen Schwiegereltern, hat mich der Schwiegervater einen Schwenny genannt. Und das macht er heute immer noch.
Okay, ich glaube, ich bleibe bei Sven, wenn es okay ist.
Gerne.
Was machst du gerne in deiner Freizeit?
Ja, viel Sport. Gerade in den letzten Jahren habe ich wieder meine alte Liebe zurückgewonnen, das Fahrradfahren. Und das mache ich momentan extrem gerne. Also vom Rennrad bis zum Mountainbike verbringe ich momentan viel Zeit auf der Straße oder im Wald, im Gelände. Das ist das, was mich momentan auch sehr erfüllt.
Und was wolltest du als Kind werden?
Mein Vater hatte mich früher auf sogenannten Kontrollgängen immer mitgenommen. Da war ich so um die 10 Jahre alt und das war ein Chemiebetrieb. Da durfte ich dann halt mit, durfte nichts anpacken, durfte nur zugucken. Das ging dann so am Wochenende nach dem Frühstück ungefähr 2 Stunden. Und das fand ich total spannend, da in die Industrie reinzugucken, Chemiebetriebe zu sehen. Mein Vater war auch verantwortlich für die Technik von den Betrieben. Und da ist bei mir schon der Gedanke erwachsen, dass ich Maschinenbauingenieur ganz gerne werden möchte.
Und bist du das auch geworden? Was machst du jetzt?
Ja, fast. Also ich habe die Linie fast beibehalten. Ich habe noch ein bisschen Chemie hinzugepackt. Und dann wurde es Verfahrensingenieur, was ich studiert habe. Und später noch einen Bachelor drauf gemacht, im MBA. Und jetzt bin ich, wie du schon gesagt hast, im Vorstand der Renolit und fühle mich ja sehr wohl.
Hättest du denn noch mal einen Wunsch, irgendwo ein Praktikum zu machen?
Ja, meine Tochter studiert gerade Physik und da muss ich sagen, das ist auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Also da nochmal zum CERN zu gehen, Kernforschungszentrum, da ein Praktikum zu machen, weil das etwas ist, wo ich noch überhaupt nicht war und das reizt mich, was Neues kennenzulernen. Also das wäre schon spannend.
Cool. Und wenn es lang wird in Meetings, was ist dein Lieblingssnack?
Ja, Studentenfutter. Okay. Das muss immer auf dem Tisch liegen, das brauche ich dann schon.
Super. Vielen Dank. Dann steigen wir doch mal ins Thema ein heute. Kunststoffe aus nachwachsenden Rohstoffen. Damit wir besser verstehen können, warum das ein Durchbruch ist, solche bio-attributed Kunststoffe, vielleicht kannst du uns erstmal einen Überblick dazu geben. Was ist denn so aktuell der Status quo? Wie werden Kunststoffe oder jetzt mal ganz konkret ein Beispiel für PVC, wie wird das hergestellt?
Also Kunststoffe sind ja eine eigene Stoffgruppe für sich, also genauso wie Holz oder Glas oder Metall. Und der Kunststoff an sich besteht aus langen Polymeren, die sind miteinander verwurschtelt, verkettet, extrem lang und die wiederum bestehen aus Monomeren. Das sind kürzere Baugruppen, die sich in diesem Polymer immer wieder wiederholen, ob das nun Ethylen ist oder Propylen ist und dann halt zum Polyethylen werden oder zum Polypropylen werden oder wenn auch ein bisschen Chlor mit hinzukommt, dann ist das Polyvinylchlorid am Ende. Das ist die Herstellung und das ist die Polymerisation, die da im Grunde dahinter steht, um die Kunststoffe herzustellen. Und da gibt es im Prinzip drei Klassen. Es gibt die Duromere, die Polymere und die Elastomere, die alle in dieser Stoffgruppe zusammengefasst sind.
Also bislang verbindet man Kunststoff ja mit fossilen Rohstoffen hauptsächlich. Ja, man denkt direkt irgendwie an Öl. Warum ging das bislang nur aus so fossilen Rohstoffen?
Ja, wenn man mal weit zurückguckt, so Mitte des 19. Jahrhunderts, war sogar der Ursprung gar nicht die Petrochemie oder gar nicht halt der fossile Rohstoff, der da stand, sondern es war eigentlich eher die Zellulose. Und eigentlich waren die allerersten Kunststoffe biobasiert.
Ach.
Das ist ganz interessant, nicht wahr?
Ja.
Die Kunststoffe, die wir heute kennen, die kommen eher dann aus der Petrochemie und sind dann Nafta-basiert oder Erdöl-, Erdgas-basiert. Warum das so ist, ich denke, das ist allerdings auch ganz klar. Die Verfügbarkeit von den alten Rohstoffen ist nicht so gegeben. Die Reproduzierbarkeit und auch die Eigenschaften, die man damit erzielen konnte, hat lange nicht das gebracht oder gegeben, was wir eigentlich von einem Kunststoff erwarten. Und da hat dann eigentlich nach dem Krieg so 1950, da hat dann mit der Petrochemie das Ganze angefangen, dass man Kunststoffe industriell sehr günstig mit ganz, ganz vielen Eigenschaften ausstatten kann und auf dem Markt als Massenprodukt herstellt.
Ja, Massenprodukt hat irgendwie so einen negativen Beiklang. Gibt es Probleme oder Herausforderungen aktuell bei dem, wie es herkömmlich produziert wird, Kunststoff?
Ja, die Zeit heute, wo wir über Defossilierung sprechen, ist natürlich ein ganz, ganz großer Treiber. Wir sagen halt, haben wir eine Möglichkeit, von dem Rohöl wegzukommen, von dem Gas wegzukommen und andere Rohstoffe, Rohstoffquellen zu finden, um das Monomer nach wie vor herzustellen. Du hast gerade gesagt, es ist ein Commodity, nur weil es also viel davon hergestellt ist, ist es nicht unbedingt schlecht, würde ich mal sagen, sondern es ist ja in ganz, ganz vielen Bereichen extrem hilfreich, notwendig und auch zum Teil überlebensnotwendig, wenn wir in Bereiche reingucken, die in der Pharmaindustrie oder in der Medizin angesiedelt sind, ist das ein Stoff, der heute meines Erachtens absolut gerechtfertigt ist und auf den wir einfach nicht verzichten können.
Okay, dann verstehe ich jetzt so ein bisschen besser die Aussage Fluch und Segen, weil ich verstehe jetzt, einerseits ist es so, was man Zivilisationstreiber sagen könnte, weil wir wahnsinnig davon profitiert haben, dass es Kunststoffe gibt. Und andererseits ist dann die Herkunft aus fossilen Rohstoffen durchaus auch eine Herausforderung. So richtig zusammengefasst?
Absolut, genau, ja.
Und jetzt mal nach vorne betrachtet, wozu brauchen wir für die Zukunft der Industrie weiterhin Kunststoffe?
Das sind, denke ich mal, die ganzen großen Eigenschaften, die wir haben bei den Kunststoffen. Es ist chemikalienbeständig, es ist langlebig, es ist isolierend, es ist sehr gut formbar. Wir können es in den verschiedensten Anwendungen umformen, ob das nun spritzgegossen ist, ob es tiefgezogen ist, ob es 3D gedruckt ist. Also alle Innovationen, die wir uns vorstellen können, sind, denke ich mal, sehr, sehr gut mit Kunststoffen zu erreichen. Und wie wir schon gesagt haben, auch die Entwicklung des Kunststoffes an sich ist von der Entstehung, von der Erfindung damals im 19. Jahrhundert bis heute ja ständig einer Veränderung unterzogen. Und der Kunststoff von damals ist ja lange nicht mehr der Kunststoff von heute. Wenn wir mal reinschauen in die Kriterien, also gerade den Fluch, was vielen Kunststoffen anhängt, dass es als Mikroplastik da liegt, dass es in den Meeren rumschwimmt, dass es Inhaltsstoffe beinhaltet, die nicht gesund sind, da tut sich ja eine ganze Menge und hat ja eine ganze Menge getan. Wir haben heute keine Schwermetalle mehr in den Kunststoffen drin. Wir haben die Rohstoffe, die wir heute verwenden, die sind alle zugelassen. Und wenn immer etwas passiert, wo eine Information herauskommt, dass ein Stoff nicht mehr als gesund oder gesundheitsfördernd identifiziert wird, tut die Industrie, tun wir alles daran, um das zu verbessern. Weil der Kunststoff an sich, der ist, oder die Eigenschaften des Kunststoffes, die sind extrem wichtig und notwendig und das ist durch nichts anderes zu ersetzen.
Jetzt hast du vom Kunststoff von gestern und von heute gesprochen, aber wir wollen jetzt ja mal auf den Kunststoff von morgen schauen. Also ich habe so mitbekommen, es gibt da verschiedene Worte, die herumschwirren. Wir reden von Bio-attributed oder bio-attributed, biobasiert und manchmal auch von bioabbaubar. Kannst du das mal so für uns einordnen vielleicht?
Ja, das ist gut, dass du das fragst. Man muss es in den richtigen Kontext reinbringen. Wenn man so eine Achse aufzieht aus einmal von den fossil basierten Stoffen zu den nicht fossil basierten Quellen, Rohstoffquellen auf der einen Seite und dann zu den bioabbaubaren und nicht bioabbaubaren, gibt es im Prinzip 4 Quadranten. Mhm. Und momentan in der klassischen Kunststoffwelt bewegen wir uns in dem 1, 2, 3, 4, in den dritten Quadranten, also unten links, sagen wir mal so, wo wir die Polyethylene haben, die Polypropylene haben, die PVCs haben und alle Rohstoffe haben, die aus fossilen Rohstoffen bestehen und nicht bioabbaubar sind. Mhm. Gehen wir jetzt in die, nach oben, sag ich mal, also in die biobasierten Rohstoffe, dann kann das immer noch heißen, dass die entweder bioabbaubar sind oder nicht. Mhm. Gehen wir in die bioabbaubaren Seite hinein, dann kann es auch da heißen, das können durchaus fossile Rohstoffe sein, die auch bioabbaubar sind, je nachdem, wie ich die Moleküle zusammenbaue, dass halt Enzyme abbaubar sind. Und dann gibt es halt im ersten Quadranten die Produkte, die biobasierend sind, also die Bio als Rohstoff haben und die auch noch bioabbaubar sind.
Okay.
Das sind im Prinzip so die 4 Quadranten, wo man sich halt drin bewegen kann.
An der Stelle würde ich einmal gerade vorschlagen, Sven, wir packen das einfach mal auf unsere Social-Media-Profile. Also schaut doch mal bei Insta, wenn euch dieser Quadranten interessieren und ihr das einfach mal nachschauen wollt.
Gute Idee. Sehr gut, ja. Ja, und in dieser Welt bewegen wir uns. Und ist es jetzt einfach möglich, aus den fossilen Rohstoffen bioabbaubaren zu machen? Es geht. Die Frage ist halt nur, mit welchen Folgen müssen wir damit dann einhergehen? Mhm. Also sind die Eigenschaften noch genau die gleichen? Und wollen wir überhaupt für manche Anwendungen Produkte haben, Kunststoffe haben, die bioabbaubar sind oder die halt nicht so langlebig sind? Wir kennen halt viele Beispiele, gerade in der Bauindustrie, wo es halt extrem werthaltig ist, dass die Fenster 30, 40 Jahre im Einsatz sind und nicht verrotten und wir hinterher die Produkte noch mehrmals recyceln können. Und da sind die Kunststoffe allenthalben und insbesondere auch das viel gescholtene PVC außerordentlich gut in der in dem Wiedereinsatz, in der Recycelbarkeit oder bei Dachbahnfolien, bei Rohren, die halt mehr als 100 Jahre in Verwendung sind. So, und das wollen wir natürlich auch nicht missen. Und dafür brauchen wir halt einen Rohstoff, der genau diese Eigenschaften am Ende auch bewirkt.
Mhm. Und da ist jetzt der Durchbruch beim Thema Bio-Attributed PVC entstanden. Ist richtig?
Ja,
was ist daran so
besonders? Der Bio-Attributed hat eigentlich 2 Zielrichtungen. Zum einen, dass der Rohstoff nicht mehr fossil ist,
sondern
biogen. Also im Prinzip ist das die große Gruppe der biogenen Abfälle, sagen wir es mal so. Also alles das, was aus der Biomasse herauskommt, was Biomasse ist.
Biomasse ist so abstrakt.
Das können ganz verschiedene Sachen sein. Die Rohstoffe, die wir bei der Renolith jetzt gerade einsetzen, das ist das sogenannte Tallöl.
Tall ist ein Baum, ne?
Das ist ein Harz, Harz aus Nadelbäumen.
Ja, okay.
So, und das ist ein Beiprodukt, ein Nebenprodukt aus der Zellstoffindustrie. Mhm. Das wird genommen, um das Monomer herzustellen. Mhm. Und diese Produkte nennt man auch Drop-Ins. Das heißt also, das ist der Urstoff, die Quelle, ist ein biogener Stoff, also eine Biomasse. Am Ende der Rohstoff, der entsteht, zum Beispiel das Polyvinylchlorid, ist genau das gleiche wie es andere auch. Also da unterscheidet sich halt gar nichts. Und dann haben wir hinterher auch Eigenschaften, die natürlich sich auch nicht unterscheiden von den konventionellen, von den klassischen PVCs, wie wir sie kennen.
Das heißt, einfach der Ursprung ist ein anderer für das PVC jetzt?
Die Quelle. Die Quelle ist ein anderer, ist kein fossiler, ist ein biologischer. Und der Rest, sag ich mal, ist komplett gleich. Mhm. Der Vorteil ist, dadurch, dass die Biomasse aus nachwachsenden Rohstoffen besteht, können wir den CO2-Anteil dann reduzieren. Und damit haben wir eine deutliche Reduzierung des CO2-Footprints bei diesen Rohstoffen, die wir dann halt beziehen von unseren Lieferanten um bis zu 90%. So, das ist der eine große Vorteil und der andere ist halt, dass wir auch fossile Rohstoffe einsparen.
Okay, das ist eine Menge.
Das
heißt, der
viel.
Fußabdruck wird deutlich kleiner, ganz klar.
Ganz klar, ja. Ganz klar.
Und die Eigenschaften von diesem Kunststoff sind also mit den herkömmlichen vergleichbar, habe ich das auch richtig verstanden?
Ja, weil das Polymer an sich genau das Gleiche ist, ne? Die Rohstoffquelle, das ist der einzige Unterschied. Aber wie ich dann zu dem Polymer komme, um meinen Kunststoff zu erzeugen und den Kunststoff dann weiterverarbeite, das ist absolut genau das Gleiche. Mhm. So, und das unterscheidet die Drop-In-Kunststoffe von biologischen oder von Bio-Kunststoffen, wo der Rohstoff schon ein ganz anderer ist und damit auch notwendigerweise die Eigenschaften des Kunststoffs am Ende komplett andere sind. Deswegen da andere Bio-Rohstoffe zu nehmen und ein anderes Polymer zu haben, das ist dann halt in der Anwendung durchaus ein größeres Thema. als wenn ich einen Drop-In habe, wo ich sage, das Monomer kommt aus einer anderen Quelle, aber das Polymer an sich ist genau das Gleiche.
Okay. Und jetzt haben wir über PVC gesprochen oder am Beispiel PVC gesprochen. Ist das Verfahren auch für andere Kunststoffe denkbar?
Durchaus. Das gibt es für eigentlich alle Kunststoffe, gibt es diesen Weg, den man da einschlagen kann. Ob das jetzt Bio-PET ist, Bio-PP ist, Bio-Polyethylen ist, das ist unisono für alle gleich.
Mhm. Und wie geht's weiter mit dieser Art von Kunststoffen? Gibt es da ein Ziel oder gibt es was, wo du persönlich sagst, boah, das wäre richtig cool?
Das ist eine Frage auch der Verfügbarkeit. An dem Beispiel des Tallölbleibens, was wie gesagt ein Nebenprodukt, ein Abfallprodukt ist aus der Zellstoffindustrie, ist die Menge dort relativ begrenzt, weil wir werden jetzt nicht unbedingt viel mehr Papier erzeugen, nur um diese 2-3% von dem Harz aus dem Nadelholz zu gewinnen. Also ist das irgendwo eine begrenzte Rohstoffquelle. Aber ich bin mir sicher, dass die Entwickler unserer Lieferanten, der Rohstofflieferanten, weitersuchen werden nach anderen Möglichkeiten, um an das Kohlenstoff heranzukommen, um damit die Ketten zu bauen, die wir brauchen für unsere Polymere, auf die wir aufsetzen. So, natürlich sind wir auch dabei zu versuchen, dass wir andere Additive, die wir in den Kunststoffen brauchen, um die Eigenschaften herzustellen, noch nachhaltiger gestalten. Also das heißt, den CO2-Fußabdruck nach unten bringen. Und auch die fossilen Einsatzmengen herunterzubringen. Ist aber nicht einfach, weil die Frage ist halt, wo kommt der Rohstoff her, wo kommt die Quelle her? Also wenn ich jetzt Mais anbauen muss, wenn ich jetzt Zuckerrüben anbauen muss und ich brauche dafür extrem viele Düngemittel, dann wird vielleicht der CO2-Einsatz oder der CO2-Fußabdruck wird kleiner. Aber über die ganze Lifecycle-Assessment dieses LCA ist die Frage, wie groß ist meine Belastung der Umwelt insgesamt? Und
ja.
das dürfen wir bei all dem nicht vergessen.
Verstehe.
Wir müssen das Ganze gesamtheitlich betrachten und nicht nur isoliert.
Mhm.
Sicherlich ist CO2-Reduzierung, glaube ich, momentan das große Thema, was uns bewegt, wenn wir wirklich die Temperaturerwärmung nach unten bringen wollen und den Anstieg reduzieren müssen. Es muss halt immer im Gleichgewicht sein und im Gleichgewicht bleiben und einfach die ganze Industrie umzustellen, wird nicht funktionieren.
Das heißt also, Kunststoff an sich kann schon einen Beitrag liefern, wie ich das verstanden habe, zum Beispiel, indem es das Auto leichter macht, mal ganz platt gesagt. Und bio-attributed Kunststoffe können im Ganzen ebenso eine Facette bilden. Aber nicht, ich habe jetzt auch verstanden, es ist nicht so simpel zu sagen, da machen wir halt nur noch Kunststoff aus Harz.
Absolut, genau, das ist richtig. Es ist immer auch der wirtschaftliche Aspekt mit zu berücksichtigen. Also wer ist bereit, auch diese Mehrkosten, und diese Produkte kosten einfach mehr, auch zu tragen.
Ja.
So, wollen wir am Ende einen zweifachen, den dreifachen Preis halt bezahlen oder nicht? Oder ist die Lage so, dass wir sagen können, nee, Verzicht ist für den einen oder anderen Bereich, für das eine oder andere Produkt doch die bessere Lösung? Ja, das muss man halt im Einzelfall dann abwägen.
Und wenn wir das Ganze jetzt mal auf unseren Industriestandort in Deutschland umlegen oder auch auf Europa schauen, was können solche Entwicklungen dafür bedeuten?
Also ich glaube, in Deutschland und Europa haben wir eine sehr, sehr gute Basis, was zum einen die Ausbildung an den Schulen, an den Universitäten angeht. Wir haben ganz, ganz viele clevere Köpfe hier auf der einen Seite und wir haben auf der anderen Seite auch die Regulatorik. Wir haben unsere NGOs, wir haben die Umweltverbände. Wir haben die Politik, wir haben unsere Gesellschaft, die mehr und mehr auf einen gesünderen Lebensstil und auf einen Schutz der Umwelt Wert legen. Und ich glaube, dass dieses Mindset und diese Balance, die wir da haben, auf der einen Seite die Forderungen, auf der anderen Seite auch die Möglichkeiten der Erfüllung, hat, glaube ich, in Europa, in Deutschland einen guten Nährboden. Das heißt, wenn auf der Welt es vorangehen kann, jetzt in diesem Bereich Weiterentwicklung von Kunststoffen für eine bessere Zukunft, sind wir, glaube ich, hier an einem sehr, sehr guten Standort.
Ja, Sven, herzlichen Dank. Ich bin sehr gespannt persönlich, wie es jetzt weitergeht mit diesen erneuerbaren Kunststoffen. Ich bin mir sicher, das Thema wird uns auch hier im Podcast noch oft beschäftigen. Dank dir für deine Einblicke und die Antworten.
Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht.
Und jetzt seid ihr da draußen dran. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen, dann schreibt uns. Die Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat und diese Episode spannend war, dann abonniert doch auf jeden Fall unseren Kanal. Ciao.
Tschüss.